Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
Menschengerechte Führung – Das unerfüllte Versprechen von Markus Reitner.
Wer über menschliche Führung spricht, setzt sich leicht dem Verdacht aus, ein bisschen zu hoch ins Regal zu greifen. Aber so groß das Wort menschlich zunächst klingt, die eigentliche Frage dahinter ist alles andere als abgehoben. Wie können Mitarbeitende so geführt werden, wie es ihnen als Menschen entspricht? Oder präziser, wie sieht eine Führung aus, die es Menschen erlaubt, ihre individuellen Qualitäten und ihr volles Potenzial zu entfalten?
Mit dieser Fragestellung befasse ich mich theoretisch und praktisch seit vielen Jahren, was unter anderem zum Manifest für menschliche Führung und seiner aktuellen Neuauflage geführt hat. Aus zwei Gründen halte ich diese Auseinandersetzung für relevant. Erstens habe ich, immer noch muss man sagen, den Traum, dass eines Tages die Wirtschaft dem Menschen dient und der Mensch nicht nur Rädchen im Getriebe ist. Dass Unternehmen ihre Mitarbeitenden so behandeln, als wären sie, was sie sein können, anstatt Mängelwesen, die es anzuleiten und zu kontrollieren gilt. Und dass wir endlich Strukturen schaffen, in denen Menschen gerne und aus eigenem Antrieb ihre Ideen und ihre Leidenschaft in die Arbeit einbringen.
Zweitens, und das kann man gar nicht genug betonen, bin ich überzeugt, dass es auch im ureigensten Interesse von Unternehmen ist, diesen Traum einer menschengerechten Führung in die Praxis umzusetzen. Denn auch sie profitieren massiv, wenn sie Mitarbeitende nicht als Ressource oder als ausführende Organe behandeln, sondern als kompetente Wissensträger und Innovateure. Wertschöpfung durch Wertschätzung.
Wie weit die Praxis von dieser Vorstellung entfernt ist, vor allem in großen Unternehmen, ist mir klar geworden, als ich aus der Geschäftsführung eines jungen, agilen Startups in die Konzernstrukturen unseres damaligen Kunden gewechselt bin, in die IT-Abteilung von BMW. Dabei war mir bewusst, dass ich von einem Extrem ins andere falle. Dennoch hätte der Schock kaum größer sein können. Nicht, dass es dort unmenschlich zugegangen wäre. Die Kollegen waren nett, die Aufgaben interessant, die Bezahlung gut. Aber die Art, wie Arbeit dort organisiert und Führung praktiziert wurde, war eben auch nicht menschlich in dem eingangs beschriebenen Sinn, dass man sich dort hätte entfalten können. Ich empfand es als Käfig, wenngleich als einen sehr komfortablen. Und ich fühlte mich darin eingeengt und überbehütet.
Zum Sinnbild für mein Gefühl wurde die Anweisung, beim Treppensteigen den Handlauf zu benutzen. Natürlich verstehe ich den Sinn von Arbeitsschutz. Mich störte es trotzdem. Da beschäftigt das Unternehmen erwachsene, schlaue, fachlich versierte Menschen mit hoher Verantwortung und zahlt ihnen ein entsprechendes Gehalt, aber man traut ihnen nicht zu, eigenständig eine Treppe zu benutzen. Wie kann man glauben, dass Menschen, die vielleicht einen Doktortitel tragen, ein Haus gebaut haben und gerade Kinder großziehen, ständig in einer solchen Weise ermahnt werden müssen? Und dann gleichzeitig erwarten, dass dieselben Leute das Unternehmen voranbringen, disruptive Innovationen ersinnen und mutig das Morgen gestalten? Da passt doch etwas nicht zusammen.
Dabei ist seit den ersten Anfängen des Lean-Managements bei Toyota erwiesen, welche Vorteile es hat, Mitarbeitende als mündige Menschen ernst zu nehmen. Statt ihnen Regeln aufzudrücken und jede Eigeninitiative zu unterbinden, hat man dort erkannt, dass die vermeintlichen Befehlsempfänger die eigentlichen Experten sind und sie befähigt, ihre Ideen einzubringen und damit Verbesserungen voranzutreiben. Die Kernidee, die sich in vielen später entwickelten Managementansätzen wiederfindet, besteht darin, das Potenzial der Mitarbeitenden zu nutzen, weswegen der Fokus von Führung auf eben diesem Potenzial und dessen Entfaltung liegen muss. Das Überbehüten bewirkt das Gegenteil. Unternehmen bremsen ihre Mitarbeitenden aus und nehmen sich selbst damit viel Beweglichkeit und Resilienz.
Zugegeben, niemand hat mich gezwungen, die Freiheit beim Startup gegen die Sicherheit im Konzern zu tauschen. Und vielleicht war ich trotz vieler Jahre als Externer bei BMW einfach nicht an die Abläufe und die Kultur in Großkonzernen gewöhnt. Aber dadurch hatte ich mir, so glaube ich, auch einen kritischen Blick für Dinge bewahrt, die anderen gar nicht mehr auffielen. Und was ich sah, gefiel mir nicht. Mir blieb nur die Wahl, etwas verändern oder gehen. Glücklicherweise hatte ich Gelegenheit, das eine zu tun, bevor es zu dem anderen kam.
Es begann damit, dass das Thema Agilität immer mehr an Bedeutung in der BMW Group IT gewann, woraus ab Ende 2016 schließlich die Strategie 100% Agile wurde. Endlich konnte ich, der sich auf eine Rolle zwischen Hofnarr und Graswurzelrebell zurückgezogen hatte, etwas bewegen. In zahlreichen Vorträgen und Workshops warb ich fortan für Agilität. Und besonders warb ich für die Neuausrichtung der Führung, die zwingend mit agilem Arbeiten einhergehen muss, das viel mit Selbstorganisation, mit Mut zum Experiment und zu eigenen Entscheidungen und mit unternehmerischem Denken zu tun hat.
Die gesammelten Gedanken dazu, wie eine dazu passende Führung aussehen sollte, sind in mein Manifest für menschliche Führung eingeflossen, das in dieser Zeit entstanden ist. Es beschreibt 6 Thesen für eine Arbeitswelt, in der das Mensch sein dürfen und Gewinnstreben kein Widerspruch sind.
In ihrer Formulierung sind die Thesen bewusst an das Manifest für agile Softwareentwicklung angelehnt. Wie dort geht es auch hier nicht darum, Gegensätze zu schaffen. Wenn es etwa heißt, mutig das Neue erkunden, mehr als effizient das Bekannte ausschöpfen, ist das keine Bewertung, das eine gut, das andere schlecht. Vielmehr geht es darum, in Spannungsfeldern zu denken, in dem beide Seiten wichtig sind, aber die bisher unterrepräsentierte menschliche mehr Gewicht bekommen muss. Das Manifest soll so den oft nur vagen Vorstellungen von einer irgendwie besseren Führung einen konkreten Ausdruck geben und dabei als Reflexionshilfe dienen, wie diese Führung in unternehmerische Praxis umzusetzen ist.
Inhaltlich sind die Thesen des Manifests nicht neu. Sie fassen vielmehr zusammen, was längst zum Best-of der Führungslehre gehört. Das Postulat von Peter Drucker etwa, dass Wissensarbeitende nicht als Untergebene, sondern als Partner auf Augenhöhe geführt werden müssen. Die Theory Y von Douglas McGregor, der zufolge Mitarbeitende grundsätzlich motiviert und leistungsbereit sind und nur von strukturellen Bedingungen behindert werden. Und natürlich die Ideen von Taichi Ono, der die Verbesserung des Toyota-Produktionssystems davon abhängig gemacht hat, dass die Menschen in den Mittelpunkt unternehmerischen Handelns rücken, weil sie nur dann zu Gestaltern der kontinuierlichen Verbesserung werden können.
Es mangelt also nicht an Erkenntnissen, wie eine menschengerechtere Führung aussehen kann. Woran es hapert, ist ihre Umsetzung. Das gilt heute noch wie bei Erscheinen des Manifests. Zwar gibt es viele Erfolgsgeschichten, die aber immer begrenzt bleiben. Auch in der BMW Group IT wurden damals viele Menschen bewegt, gute Gespräche geführt und spürbare Änderungen bewirkt. Aber ein Managementwechsel hat bald danach den Fokus verschoben, die Aufbruchszeit war vorbei und mich hat es daher woanders hingezogen.
Und so scheint es, dass diese Erkenntnisse immer wieder neu diskutiert werden müssen, sei es im Rahmen der Digitalisierung, von New Work oder Agilität. Denn sie haben sich nie dauerhaft in Unternehmensstrukturen niedergeschlagen. Ihr Versprechen einer besseren Führung bleibt unerfüllt. Daher ist die Auseinandersetzung mit den im Manifest zusammengefassten Ideen weiterhin relevant. Um dem Umsetzungsproblem etwas entgegenzusetzen, habe ich die Thesen nun um eine Reihe von Prinzipien ergänzt, an denen Führungskräfte ihr praktisches Handeln ausrichten können. Einige werden im Folgenden erläutert.
Prinzip 1: Fragen stellen. Das erste Prinzip, Fragen stellen, hat mit dem Ego von Führungskräften zu tun und mit der These aus dem Manifest, dass es mehr um Beiträge zum Netzwerken als um Positionen in Hierarchien gehen sollte. In vielen Unternehmenskulturen gilt immer noch, wer oben steht, macht Ansagen. Fragen wird als Zeichen von Unfähigkeit oder Schwäche ausgelegt, als Blöße, die man sich nicht geben sollte, will man die eigene Position nicht gefährden. Eine fatale Haltung. Denn in der heutigen Arbeitswelt verfügen längst nicht mehr Einzelne über alles relevante Wissen. Das liegt vielmehr verteilt bei den Mitarbeitenden, als das kollektive Wissen vieler Experten, das nur durch Austausch genutzt werden kann. Daher sind Netzwerke so wichtig. Und eben Fragen.
Richtig zu fragen erfordert allerdings Bescheidenheit. Wer nur fragt, um die eigene Meinung bestätigt zu bekommen, lernt nichts und vergrault zudem die Befragten. Gute Fragen erkennt man daran, dass sie einen Dialog auf Augenhöhe ermöglichen und eine Beziehung aufbauen. Edgar H. Schein hat dafür den Ausdruck Humble Inquiry geprägt. Fragen ohne Vorurteile, mit aufrichtigem Interesse für die Perspektive und Meinung des Gegenübers. Gerade in der Führungsarbeit, die immer auch durch ein Machtgefälle gezeichnet ist, ist diese Demut entscheidend, um ehrliche Antworten zu bekommen. Vor allem, wenn diese Kritik oder einen Widerspruch enthalten.
Prinzip 2: Kontext liefern, statt Kontrolle auszuüben. Wie sehr Fragen die Führungskultur ändert, zeigt die Geschichte des U-Boot-Kapitäns David Mackay. Der musste kurzfristig ein anderes Boot übernehmen als das, auf welches er sich vorbereitet hatte. Über die USS Santa Fe wusste er folglich wenig und während einer Übung gab er einen Befehl, der auf diesem Bootstyp gar nicht ausführbar war. Seine auf Gehorsam trainierte Mannschaft befolgte den Befehl dennoch, obwohl alle wussten, dass er unsinnig war, und am Ende passierte nichts. Ein Fall von Organisationsversagen und für Mackay der Anlass, sich und seine Rolle grundlegend zu hinterfragen. Er erkannte, dass er mit seinem beschränkten Wissen ein gefährlicher Engpass war und zugleich, dass die kollektive Erfahrung, Intelligenz und Kreativität seiner Mannschaft dieses Defizit mehr als ausgleichen konnte, wenn sie ihr Potenzial denn auch nutzte, statt nur auf Befehle zu warten.
Also beschloss er, seine Crew fortan selbst entscheiden zu lassen. Wenn ein Offizier beispielsweise wissen wollte, ob der Tauchvorgang einzuleiten sei, gab Mackay keinen Befehl, sondern führte den Offizier mit Fragen dahin, dass er darüber nachdachte, ob Tauchen im Sinne der Mission war und alle Vorbereitungen dafür getroffen waren. Nach und nach begannen alle Besatzungsmitglieder damit, statt um Erlaubnis zu fragen, selbst Verantwortung für ihre Entscheidungen zu übernehmen. Damit sie das auch tun konnten, verfolgte Mackay ein Prinzip, das allen zu empfehlen ist, die auf menschengerechte Führung zielen. Er lieferte Kontext. Das heißt, er gab ihnen Informationen, vermittelte die Absicht und das höhere Ziel und half ihnen damit, die Situation richtig einzuschätzen. Ganz im Sinne der These aus dem Manifest, dass Sinn und Vertrauen mehr bringen als Anweisung und Kontrolle. Man kann sagen, dass Mackay auch im Sinne der These Anführer hervorbringen, mehr als Anhänger anführen gehandelt hat. Tatsächlich wandelte sich die USS Santa Fe durch das radikal andere Führungsprinzip vom schlechtesten zum besten Schiff in der Navy und wurde in der Folge zum inoffiziellen Ausbildungsboot für Offiziere.
Prinzip 3. Gärtnern statt Schachspielen. Das Militär wird ja gerne als Blaupause für hierarchische Organisationen angeführt, zumal sich in der Industrialisierung tatsächlich viele Unternehmen daran orientierten. Aus dem Militär selbst kommen aber teils ganz andere Ideen, wie nicht nur das Beispiel von Mackay zeigt. Auch der Vergleich von Stanley McChrystal, der bis 2008 viele Operationen in Irak und in Afghanistan führte, entspricht nicht dem Klischee von Befehl und Gehorsam. Ihm wurde durch die vielen Probleme bei den immer komplexeren Einsätzen klar, dass die Ausbildung und auch die Anforderungen an die militärische Führungskräfte unrealistisch waren. Diese orientierten sich am Modell des Schachmeisters, der alles überblickt, plant, lenkt und kontrolliert. Dabei können Führungskräfte in der VUCA-Welt, noch ein Managementbegriff mit Militärhistorie, längst nicht mehr alles selbst regeln und wären mit dem Mikromanagement auch heillos überfordert.
Anstelle des genialen Schachmeisters propagierte McChrystal ein anderes Führungsbild und empfahl, mehr wie Gärtner zu denken. Gärtner ermöglichen eher, als dass sie anleiten. Und sie versuchen nicht selbst Tomaten hervorzubringen, sondern schaffen ein Ökosystem, in dem Tomatenpflanzen so gut gedeihen, dass sie die besten Früchte tragen können. Was McChrystal mit dem Vergleich beschrieb, ist ein radikal anderes Führungsprinzip, als wir es in tayloristisch-hierarchischen Organisationen gewohnt sind. Und das auch mit der These, Entfaltung menschlichen Potenzials mehr als Einsatz menschlicher Ressourcen gemeint ist. In der Weltsicht des Schachmeisters sind die Figuren nur Marionetten und er selbst der Held. In einem Garten sind die Pflanzen und ihre manchmal unerwarteten Blüten das, worum es eigentlich geht.
Prinzip 4. Für Störung sorgen. Das vierte Prinzip hängt eng mit der These, mutig das Neue erkunden, mehr als effizient das Bekannte ausschöpfen, aus dem Manifest zusammen. Es besagt, dass Führungskräfte nicht nur Stabilität gewährleisten, sondern, je nach Situation, auch Veränderungen anstoßen können müssen. Veränderung setzt jedoch eine Störung des Status quo voraus. In Scrum gilt diese Funktion als so wichtig, dass sie eine eigene Führungsrolle bekommen hat, den Scrum Master. Der hilft laut Scrum Guide nämlich nicht nur dem Team und dem Product Owner dabei, besser zu werden, sondern der gesamten Organisation. Und in dieser oft vergessenen Funktion geht es darum, der Organisation den Spiegel vorzuhalten und aufzuzeigen, welche Rahmenbedingungen und Abläufe dem Team helfen und welche nicht, und so notwendige Veränderungen anzuregen.
Führung ist so gesehen auch die Kunst, sich selbst und andere immer wieder aus der Komfortzone herauszulocken. Das bezieht sich nicht nur auf Eingriffe ins Umfeld, sondern auch auf die eigene Rolle. Bis zu einem gewissen Grad kann zwar jede Führungskraft die Dimensionen Stabilität und Störung selbst ausprägen, letztlich neigen Menschen aber immer zu einer der beiden Dimensionen. Diese Einseitigkeit können Führungskräfte dadurch kompensieren, dass sie in ihrem Führungsteam komplementäre Stärken zu vereinen suchen. Wer sich eher an geregelten Abläufen erfreut, sollte sich demnach durch unstetere Geister ergänzen, beziehungsweise umgekehrt.
Prinzip 5. Dissens aushalten. Eine weitere Möglichkeit, um für genügend Störung zu sorgen, besteht darin, Rebellen zu fördern. Damit sind Mitarbeitende gemeint, die den Status quo kritisch hinterfragen und Missstände benennen. Solche Organisationsrebellen identifizieren sich oft intensiv mit der Organisation und ihrem eigentlichen Zweck, nicht aber mit den herrschenden Regeln oder einer als hinderlich empfundenen Organisationskultur. Ihr Regelbruch hat insofern immer eine Verbesserung zum Ziel.
Wer solche Rebellen fördern will, muss nach einem fünften Prinzip handeln können. Ganz im Sinne der These, Diversität und Dissens, mehr als Konformität und Konsens, müssen Führungskräfte in der Lage sein, widersprüchliche Meinungen und Weltsichten auszuhalten und diese Unterschiede sogar zu fördern. Dazu müssen sie einen geschützten Raum schaffen können, in dem es gewünscht und geschätzt wird, die eigene Meinung und auch Kritik zu äußern. Psychologische Sicherheit ist hier das Stichwort. In vielen Organisationen gibt es zudem politische und andere Fallstricke. Sie zu erkennen und die eigenen Rebellen davor zu schützen, ist ebenfalls Aufgabe der Führungskraft.
Die eigentliche Herausforderung besteht aber darin, mit der kognitiven Dissonanz umzugehen, die sich für Führungskräfte ergibt, die als Gärtner führen, Vielfalt zulassen und Andersdenkende fördern wollen. Diese per se als sehr unangenehm empfundene Spannung entsteht zum Beispiel, wenn die eigene Führungshaltung von den Ansprüchen an der Organisation unter Druck gesetzt wird, für die Führung in erster Linie bedeutet, den Laden im Griff zu haben. Dissonanz entsteht auch, wenn man sich um menschengerechte Führung bemüht, aber nicht alle Menschen sofort willens und in der Lage sind, mit der neu gewonnenen Freiheit und Verantwortung umzugehen. Und nicht zuletzt fordern Rebellen auch das eigene Weltbild heraus. Es erfordert Mut, das auszuhalten und trotzdem an einer menschlichen, ich möchte sagen, menschenwürdigen Führung festzuhalten. Sie hörten den Artikel Menschengerechte Führung – Das unerfüllte Versprechen von Markus Reitner aus der Ausgabe Juli 2024 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
Jobcrafting im Coaching – Ungeahnte Spielräume entdecken und Resilienzförderung per Selbstcoaching – Systematisch stärker werden.
Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.